Ihr hört Comic Review Ausgabe 174 mit dem Buch Spider-Woman im Netz der Spinnenjäger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich mir ein Buch ausgesucht, Spider-Woman, auf das ich mich sehr gefreut habe. Denn in letzter Zeit hat Marvel es geschafft, ein paar starke weibliche Charaktere mit auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise ist ja auch nicht ganz korrekt, die gibt es ja eigentlich auch schon etwas länger, aber zumindest stärker in den Fokus zu rücken. Ich hatte ja in letzter Zeit bereits Black Widow und Elektra besprochen, beziehungsweise Miss Marvel, zwar eher teen, aber doch auch in dieser Richtung. Und deswegen war die logische Konsequenz, dass irgendwann einmal Spider-Woman her muss. Wir hatten ja indirekt schon mal bei Huntingdown Comics über Spider-Woman geredet. Da gab es ja so dieses, zumindest in Amerika, dieses Skandal-Cover von Milo Manara, der die gute Jessica Drew etwas exponiert mit ihrem Hinterteil dargestellt hatte. Und da war der Aufschrei riesengroß. Ich muss sagen, ich verstehe die ganze Geschichte nicht ganz so, wenn man sich das tatsächliche Artwork im Heft nachher anschaut, ist das natürlich ganz stark auf Sexualität bzw. das Hervorheben der weiblichen Reize ausgelegt. Ansonsten würde dieses Buch vielleicht auch nur die Hälfte kaufen, wenn nicht sogar noch ein wenig weniger. Aber nochmal zurück, dieses Buch Spider-Woman im Netz der Spinnenjäger ist nun vor einiger Zeit bei Panini erschienen, dort für 14,99 Euro zu haben, mit einem Seitenumfang von 116 Seiten, das übliche Softcover. Enthält in diesem Fall Spider-Woman 1 bis 4 und, das finde ich persönlich immer besonders spannend, Marvel Spotlight aus dem Jahre 1971, Ausgabe 32. Also, wie es hier angegeben ist, das erste Erscheinen von Spider-Woman. Und da kommt die erste Besonderheit, deswegen zäumen wir hier vielleicht mal das von hinten auf das Pferd. Also, ich empfehle fast, den letzten Teil zu lesen. Natürlich ist der vielleicht etwas nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber er macht trotzdem Spaß und er ist einer von einem Autor der ganz Großen in dieser Szene geschrieben worden, Archie Goodwin. Illustriert von Sal Buscema und Jim Mooney. Und er hat einen ganz besonderen Twist. Wie gesagt, ich kenne mich mit Spider-Woman per se nicht so gut aus und hatte eher so dieses adaptierte Wissen von Spider-Man auf dieses Buch übertragen und bin davon ausgegangen, dass diese Entstehungsgeschichte, wie man zu Spider-Woman kam oder wie Spider-Woman zu Spider-Woman wurde, ähnlich diesem der von Spider-Man ist. Und da hätte ich nicht weiter fernliegen können. Die Entstehungsgeschichte ist eine ganz andere. Die werde ich jetzt in diesem Fall nicht offenbaren. Aber insofern ist eben dieses etwas ältere Heft, was vielleicht schon hier und da etwas altbacken wirkt, wirklich wärmstens zu empfehlen und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Zumal, und das finde ich das Erstaunliche, hier Nick Fury auch einen Auftritt hat, wobei man hier ganz klar sieht, diese Gesichtskonturen, also das, was er heute noch so hat, dieses markante, männliche, harte, ist schon damals vorhanden gewesen. Was die weibliche Seite angeht, also was jetzt Spider-Woman angeht, da sieht man schon, dass hier auch ein evolutionärer Schritt stattgefunden hat, allein vom Kostüm. Natürlich ist es auch Spandex, aber es wirkt bei Weitem nicht so sexuell unterstreichend. Natürlich sind auch hier die Brüste zu sehen, aber auch selbst die, interessanterweise, haben eine ganz andere Form, also eher schon so, dem natürlichen Aktmalen angenähert. Also hier würde ich sagen, diese Brüste könnten durchaus echt sein, wenn man sich nachher die moderne Jessica Drew, also Spider-Woman, im Buch anschaut. Da ist da wahrscheinlich ordentlich nachgeholfen worden, wenn das überhaupt so in der Richtung möglich ist. Wie gesagt, ich beschwere mich darüber nicht. Ich finde es ein Teil des Reizes dieses Buches, eben gerade eben das nette Erscheinungsbild unserer Spider-Woman. Und muss sagen, dass ich mit diesem Buch zufrieden bin. Also es hat mir Spaß gemacht, es zu lesen. Es hat diesen typischen, wofür Marvel, glaube ich, im weitesten auch bekannt ist, diesen Humor, diese spritzige Interaktion zwischen diesen Charakteren und eine Geschichte, die, wenn man alles betrachtet, wirklich extrem spannend ist, energiegeladen, voller Action. Und es hat dazu geführt, dass ich ein Augenmerk oder demnächst mal schauen möchte, inwiefern sich ein anderer Charakter, der, da bin ich mir gar nicht so sicher, aus welcher Zeit der eigentlich stammt, der jetzt zumindest in den letzten Jahren durch Marvel wieder etwas in den Vordergrund gerückt worden ist, nämlich Silk, die auch im Prinzip, man könnte fast sagen, eine Art Spider-Woman aus einem anderen Universum ist. Mal noch ein kleiner Einschub, ich habe zwischen zwischenzeitlich mal nachgeschaut, wann Silk denn nun eigentlich zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist. Ist noch gar nicht so lange her, ist also kein von Stan Lee erfundener Charakter oder jemanden, der schon etliche Jahre im Business ist. Also er ist auch etliche Jahre im Business, aber Silk ist erstmals in The Amazing Spider-Man Volume 3, Ausgabe 1 im April 2014 erschienen. Und Schöpfer ist in dem Fall Dan Slott, kein geringer, also der lebt und atmet Spider-Man im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Buch erfahren wir nämlich, dass die, ich sage es mal ganz einfach, aus irgendwo gefangen gewesen ist und nun freigelassen worden ist und nunmehr durch unser Spider-Woman halt beschützt werden muss. Was in diesem Buch nicht ganz so klappt, also sie hat einen sehr eigenen Kopf, sie ist eher so wahrscheinlich in Richtung Teen-Charakter, zumindest ist er so geschrieben, ich weiß nicht, wie alt sie wirklich ist, aber man merkt schon so eine kleine Rebellin, die sich eben nicht beschützen lassen will durch ihre ansonsten gegebenen Aufpasser, denn irgendwann gibt es eine Rolle, also Spider-Woman muss an einem anderen Ort tätig werden und schon haben zwei andere Spider-Frauen aus einem anderen Universum, und das ist die Besonderheit dieses Buches, hier werden verschiedene Paralleluniversen dargestellt und verschiedene Inkarnationen dieser gleichen Figur eben gezeigt. Der rote Faden dieser Geschichte ist, dass eben diese betreffende Silk, wobei man im Buch selber nicht genau erfährt, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt dieses Bandes, es gibt oft Sprünge in der Handlung, wo man das Gefühl hat, dass die in anderen Heften oder in anderen Serien fortgesetzt worden sind. Und dann hat man so ein zeitversetztes Davonspringen, eben wie hier diese Silk, wo man zwar grob erfährt, wo sie herkommt, aber nicht so richtig weiß, in welchem Kontext sie nun eigentlich da dieser Beschützerrolle unterliegt oder beschützt werden muss. Denn sie wird von zwei Geschwistern, vampirischen Inheritors, verfolgt und soll irgendwie ausgelöscht werden oder gefangen genommen werden. Wobei ich sagen muss, dass auch diese Inheritors, dieser Clan, der dahinter steckt, für mich halt neu war. Also den habe ich noch nicht mal im Ansatz irgendwas davon gehört, was ich aber auch wiederum spannend finde. Und vielleicht auch da nochmal schauen werde, ob es das ein oder andere interessante Buch zu diesem Thema gibt. Insgesamt ist dieses Buch wieder ein Beispiel dafür, dass man bei Marvel aufpassen muss, in Anführungszeichen, denn diese Geschichten sind oft so gestrickt, dass viele kleine Handlungsstränge hier mit eingeflochten werden, die aus anderen Reihen, aus anderen Bänden stammen, die dieses Buch aber dann auf der einen Seite umso interessanter macht, aber man sich nicht davor gefeit ist zu sagen, jetzt muss ich unbedingt noch ein bisschen mehr über die betreffende Silk lesen, ich muss ein bisschen mehr über diese Inheritors lesen. Das birgt der Einstieg mit einem Marvel-Band irgendwie immer so unterschwellig eigentlich mit. Aber nichtsdestotrotz ist es ein spannendes und wirklich packendes Buch, das man eigentlich so am Stück schnell durchlesen kann, bis auf dieses letzte Heft, was ein bisschen älter ist. Da merkt man auch, dass die Wortwahl bzw. der Tonus dieses Buches oder der Ton des Buches schon etwas älter ist, dass die Wortwahl auch etwas anderes ist, dass da viel auch so mit dem Gedanken des Charakters gespielt wird. Und hier ist es eher so, dieses Buch fängt relativ spritzig an mit betreffender Spider-Woman und Silk, die auf Dinosauriers durch einen Wüstenplanet à la Dune reiten, betreut oder einhergeht, glaube ich, dieser Spider-Man Noir, der dann auch so ein Auge auf Silk hat und irgendwie mischt sie sich ein. Silk, weil sie hatte ein gutes Herz, weil eine ältere Dame wird von irgendwie zwei jugendlichen Pöbeln angefallen und schon eskaliert diese ganze Situation so ein wenig. Und plötzlich befindet sich aber auch Spider-Woman in einer Rolle, die sie gar nicht innehaben will, denn sie ist einer in dieser Welt, in der sie gerade sich befinden. Das ist das etwas Verwirrende in diesem Buch. Hier wird ganz oft einfach zwischen den Welten gesprungen. Befindet sie sich in einer Welt, wo es eine gleich aussehende Spider-Frau gibt, die aber gleichzeitig die Geliebte des Morlun ist, der eben der Führer dieser Inheritors ist, also der große Chef. Und sie macht da etwas, also sie versucht die Rolle auszutauschen. Da gibt es auch das ein oder andere Verwirrspiel und auch lustige Dialoge zwischen diesen beiden nach diesem Morlun und der Spider-Woman. Aber gleichzeitig hat nachher auch die in dieser Welt lebende Spider-Woman eine ganz amüsante Rolle. Also sie wird dann auch Teil eines anderen Komplotts und der Handlungsspielraum ist auch relativ breit gefächert in diesen vier Heften. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist wahrscheinlich einfach auch dieser Welt geschuldet oder diesen Welten, die ja geboten wird. Also hier hat man eben so von, ich sage jetzt mal, Wüstenplanet, man hat Piratenatmosphäre, man hat so neuzeitige, keine Ahnung, wie heißen, Speedrider-Kämpfe, man hat Dinosaurier, ja, sie ist wirklich für alle was gegeben und immer die ganze Zeit dieser wirklich amüsante, lockere Ton dieses ganzen Heftes. Wie gesagt, größte Kritik ist einfach die Tatsache, dass ich wirklich wiederholt an mehreren Stellen so dieses Gefühl habe, hier ist so eine Art Loch. Hier wird entweder gesprungen oder bestimmte Sachen werden vorausgesetzt und nicht erklärt. Und im Gegensatz zu anderen Heften wohl manchmal darauf hingewiesen wird, also dieser Handlungsstrang ist in Heft so und so zu finden, ist das hier gänzlich rausgenommen. Nun kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, wenn man halt so eine Reihe hat, 4 Hefte in Folge, dass es da eigentlich nicht mehr gibt an anderer Stelle. Aber ich weiß es nicht, kann durchaus sein. Die Geschichte geht dann auch weiter, also die wird fortgeführt, die ist mit dem 4. Heft nicht zu Ende und ganz am Ende treten auch noch ein paar interessante Charaktere auf, die einfach gealtert sind. Dann, ich glaube, Miss Marvel, also die Carol Danvers, die jetzt ja nur eigentlich nicht mehr Miss Marvel ist, sondern Captain Marvel ist, und die taucht dann auch nochmal auf und Steve Rogers taucht auf. Also eine ganze Menge auch einigermaßen bekannter Charaktere, die diese Geschichte irgendwie abrunden. Und wie gesagt, grafisch ist dieses Buch auch sehr opulent gestaltet. Auf gerade diese unterschiedlichen Welten, dann die Kostümwahl, hatte ich am Anfang schon gesagt. Also man regt sich darüber auf, dass Miss Marvel irgendwo auf einem Variant-Cover eben so den Hintern in die Luft streckt. Überhaupt kein Problem. Hier in diesem Buch, ich glaube auf der ersten oder zweiten Seite, also relativ zu Beginn, hat man eben dieses Spider-Woman-Kostüm und da sieht man nicht nur die etwas größeren Brüste, gut, das ist man mittlerweile auch gewohnt, aber nein, auch dieses Inlay am vorderen Teil hat quasi hautfarbenen Charakter, so dass man denkt, eigentlich ist Spider-Woman fast nackt, vorne der Ausschnitt quasi so bis zum Schambein oder noch weiter zu sehen oder es wirkt zumindest so. Hingegen das Kostüm von Silk ist dann schon eher so Spider-Woman-mäßig, also mit Spinnenweben, und man hat da zumindest den Eindruck, dass diese gute Dame vollkommen bekleidet ist. Wie gesagt, darüber rege ich mich nicht auf, aber ich verstehe halt diese zweischneidige Meinung der Amerikaner nicht, die auf der einen Seite es nicht mögen, wenn man den Hintern sieht, auf der anderen Seite, wenn man Kostüme trägt, die eigentlich kaum Raum zur Interpretation offen lassen oder Zweideutigkeiten, kann ich nicht verstehen. Das ganze Buch in dem Fall, das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt, ist von Dennis Hopeless geschrieben worden, der mir jetzt so als Name persönlich nicht der immanente Charakter ist, also wo ich sage, den kann ich damit irgendwas ganz Konkreten in Verbindung setzen. Er hat aber für relativ viele Sachen rein schon geschrieben, also Spider-Man, den normalen Spider-Man, dann auch jetzt Axis Revolution, dieses neue Super-Event, Spider-Verse, Captain America, mal um nur einige zu nennen. Gezeichnet wurde dieses von Greg Land und getuscht von Jay Leisten und die Farben von Frank D. Armata, wobei wirklich das Artwork passt gewohnt gut bei Marvel, also nicht bei allen, aber bei der Serie ist es wirklich ausgesprochen gut. Es gibt so ein paar Rückblenden, die einen so, keine Ahnung, wieder auf Erde 90-214, die dann aber so 20er Jahre Look haben, wo das alles dann auch so ein bisschen Sepiaton, Grauton mäßig ist, wo man dann so einen kleinen Rücksprung hat. Da ist halt in der einen Welt was passiert, sie wird in die anderen Welt gerettet und naja, es geht so ein bisschen hin und her, hat so ein bisschen den Touch von Prohibition, also Trinken im Hinterzimmer. Ansonsten, wie gesagt, ganz viele Monster, die da plötzlich auftauchen auf verschiedenen Erden. Und auch die eigentlich nicht so direkt im Fokus stehende Silk bekommt noch einen netten Auftritt. Sie landet dann auf ihrer Flucht in einem Universum und erfährt dort an dieser Stelle etwas über die Inheritors, was ich hier gar nicht weiter ausbreiten will. Insgesamt wirklich hat das ganze Buch einen sehr positiven Eindruck gemacht. Spider-Woman, wer diese Frau noch nicht kannte, kann sich dieses Buch wirklich zulegen. Es macht Lust auf mehr, so viel kann man sagen, wenn man auch nicht allzu viel tiefgreifende Dialoge erwarten sollte, beziehungsweise was ich manchmal so mag an Comics, wo man so Sachen hineininterpretieren kann, das vermisse ich bei diesem Buch, aber es gibt eben dann auch diese Zugabe, dieses ersten Spider-Woman-Heft, also wo sie zum ersten Mal aufgetreten ist, mit einer Origin-Story, also einer Herkunftsgeschichte, die für mich zumindest überraschend war, die neu war. Allein deswegen kann man sich das schon mal anschauen. Und hinzu kommt, dass eben dieser Teil, also diese letzte Geschichte von Archie Goodwin ist, einem Altmeister von Marvel, der gar nicht oft genug gelobt werden kann. Bonusteil ist hier relativ bescheiden, also ist gar nicht so viel. Interessanterweise ist eben dieses betreffende Variant-Cover von Milo Manaras nicht zu sehen oder Manara Manaras. Hingegen gibt es ein paar andere nette Variantencover, unter anderem von Scotty Young, wobei ich auch hier immer nicht ganz verstehe, wie die Zielgruppe ausgelegt ist. Wer sich, ich sage jetzt mal, Spider-Woman kauft, der möchte halt irgendwie eine Frau haben, die so ein bisschen, ja, so einen leicht sexistischen, also vom Mann gezeichnet, leicht sexistischen Unterton hat, wo man sagt, ach gut, dann das geht halt sehr in diese Richtung. Es gibt dann auch nochmal ein paar Variantencover mit Groot und Rocket Raccoon, die aber hier auch nicht aufgetaucht sind, aber was halt dafür spricht, dass diese Geschichte an anderer Stelle wahrscheinlich noch so ein bisschen weitergesponnen wird. Dann gibt es für Heft 2 ein wirklich tolles Cover, weil das so ein bisschen leichten Retro-Schick hat, von Javier Rodriguez. Und wie immer, mittlerweile zum guten Ton gehört das fast, also so eine Mini-Mini-Kurzbiografie von Dennis Hopeless, Archie Goodwin, Greg Land und Sal Buscemi. Bleibt mir eigentlich nur noch eines, eine Bewertung abzugeben. Ich halte sie mal, also nein, eigentlich nicht. Ich hatte überlegt, ob es 7 Punkte ist. Ich nehme es etwas hoch, allein aufgrund dieses, ich sage es mal, historischen Heftes, was hier mitzufinden ist, sind es 8 Punkte. Ich habe an diesem Comic per se nichts auszusetzen. Es war ein toller Spaß, wie gesagt, bis auf diese geschichtlichen Lücken. Ich wiederhole mich hier so ein bisschen, diese Sprünge, die ja vorhanden sind. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, wenn es eben da Sachen gibt, die man darauf weiterlesen kann. Also da so kleine Cross-Referenzen wären da irgendwie ganz nett gewesen. Ansonsten kann man an diesem Buch eigentlich nicht meckern. Man bekommt fast das, was man erwartet. Viel Action mit wirklich gut anzusehenden Mädels in Spandex-Anzügen mit einer Geschichte, die actionreich ist, die humoristisch ist, die einfach Spaß macht, die genau das ist, was Marvel wahrscheinlich in vielen Bereichen seiner Comics eigentlich abliefern möchte. Ein gutes Beispiel, tolles Buch, Spider-Woman im Netz der Spinnenjäger bei Panini erschienen für 14,99 €. Kann man, wie gesagt, nicht allzu viel verkehrt machen. Ich werde es entsprechend verlinken und an dieser Stelle auch nochmal allen denjenigen ein dickes Dankeschön, die über meinen Affiliate-Link auf comicreview.de das ein oder andere Comic bereits bestellt haben. Ansonsten wie immer die Ermunterung, sucht euren Comicladen des Vertrauens in der Nähe auf. Ich denke, die werden den ein oder anderen super Tipp für euch haben. Und den ein oder anderen Comic-Nerd findet ihr mit Sicherheit dort auch noch. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, tschüss!